Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Heute mit der Nummer 183 gehen wir an den Start mit Lower Decks, Folge 309. Und ich hau hier die Zahlen raus wie ein Profi. Und falls ihr noch nicht weißt, wie ich heiße Claudia Kern und mit mir dabei ist heute mein geschätzter Kollege Björn Sülter. Hi Björn!
Hallo Claudia. Na, du machst das großartig. Eine Zahl nach der anderen, meine Güte.
Hammer, oder? Und zwar, da waren schwere Zahlen dabei, ne? Nicht nur 1 bis 3.
Nein, also, das stimmt.
Ne, das kann man nicht von jedem erwarten, morgens. Ja,
und wir haben auch gleich das erste, ich will jetzt gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, das erste Kackthema des Tages. Du hast schon gesagt, das ist Folge 3.09. Die heißt ja auf Englisch Trusted Sources.
Das ist korrekt.
Ja, und das ist ein super Titel, finde ich, für diese Folge. Und auf Deutsch heißt sie das große Missverständnis.
Nein. Nein, Horta rettet ihre Kinder 2.0.
Was für ein, entschuldigt nochmal, Kacktitel, Leute. Wirklich. Das wird einem natürlich erst klar, wenn man sie geguckt hat, was das für ein Kacktitel ist. Aber es ist einer.
Aber wie kann man... Nein, es ist jetzt müßig, sich zu fragen, wie man auf so eine Idee kommt, weil offensichtlich war das sowas, weißt du, die Redakteurin will in Urlaub, geht gerade raus und dann sagt so, sag mal, hast du schon einen Titel für die 309? Sie sagt, großes Missverständnis, danke. So.
Ja, aber wir müssen da durch.
Ja, wir müssen da jetzt durch und alle, die uns zuhören, müssen da mit uns durch. Und was meinst du, wollen wir dann gleich mal anfangen?
Oh bitte, ich bin heiß drauf.
Projekt Swing By. Was haben Sie da im Deutschen draus gemacht? Oh Gott, das Nächste.
Es fängt schon wieder an.
Nein.
Entschuldigung, da kriege ich gleich Husten. Das war gestern für mich wirklich schwer. Also ich habe normalerweise, glaube ich, also sagt man mir auch nicht nach, dass ich irgendwie so einen typischen niederen Männerhumor hätte. Aber manchmal kommt da halt durch, vor allem wenn es irgendwie absurd wird. Und sie haben es im Deutschen übersetzt mit Projekt Blicken lassen. Was ich prinzipiell eigentlich total witzig finde.
Stimmt.
So mal wieder blicken lassen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auf dem Handy geguckt habe und die Akustik irgendwie nicht so gut war. Auf jeden Fall die ersten Male, wo jemand blicken lassen gesagt hat, habe ich immer was anderes verstanden, nämlich lecken lassen.
Oh, siehst du, mein Humorlevel war tatsächlich noch mal drunter. Ich war bei dem, was sie über die Henne gesagt haben.
Ah, ficken lassen.
Ja, siehst du, ich wollte es nicht sagen. Ich dachte so, hey, nein, heute bin ich mal diejenige mit Niveau und Anstand. Ich sag das
ist,
nicht.
Das ist tatsächlich nicht passiert. Es war tatsächlich lecken lassen. Und jedes Mal, wenn das halt kam, da habe ich habe, das darf alles nicht wahr sein. Aber irgendwann gab es sich dann in der Folge und dann habe ich tatsächlich das erste Mal auch wirklich richtig artikuliert blicken lassen verstanden. Dann habe ich durchgeatmet, habe gedacht, okay, ich bin wieder zurück.
Aber ich finde das lustig, also vor allen Dingen, ja, es wäre auch was gewesen, was man mit Lower Decks in Verbindung bringen könnte, also Swing By, da bist du ja auch relativ nah beim Swinger.
Ja.
So. Also, es wäre schon als Zweideutigkeit in der deutschen Synchron nicht ganz von der Hand zu weisen, aber nein, Freeman möchte keinerlei, möchte nicht riskieren, dass Lower Decks ab 16 oder gar ab 18 ist. Deshalb bleiben wir auch bei ihrem Namen für das Projekt, nämlich Projekt Swing By, blicken lassen. Und zwar ist das etwas, das sie seit Jahren propagiert und unbedingt machen will und auch schon beim Admiral da immer wieder nachgefragt hat. Sie möchte nämlich zu Planeten reisen, die von der Sternenflotte besucht und dann vergessen wurden. Also sozusagen ein zweites Vorstellen.
Ja.
Und jetzt zu Anfang der 309 hat sie es endlich geschafft, nämlich Admiral, wie hieß er doch? Boami?
Also ich meine, er heißt Bonamigo.
Bonamigo, genau. Admiral Bonamigo sagt zu ihr, ja, okay, das läuft, ihr dürft das machen. Und ihr fliegt direkt als allererstes zum Planeten Onara.
Ja.
Darf ich dich da direkt an die Tafel
bitten? Ah, ja, darfst du. Was möchtest du wissen, Claudia? Etwas über die Flora und Fauna.
Aber du kennst mich. Ich möchte natürlich wissen, erstmal in welcher Folge uns denn die Onarians und die Brackens begegnen.
Also es war in der TNG-Folge 1.22, Symbiosis, zu Deutsch die Seuche. Und das war im April 1988, Frau Kern. Und jetzt hau ich hier die Zahlen raus, weil das ist fucking 36 Jahre her.
Okay. Also, Respekt, das ist A, lange her, aber wirklich? Es ist tatsächlich so lange her, nein, es ist tatsächlich nicht so lange her, dass ich nicht vergessen habe, wie kacke ich die Folge fand. Wie ging's dir denn?
Also, ich habe sie jetzt auch nicht als Highlight der Serie in Erinnerung, aber das gilt für vieles aus der ersten Staffel. Nicht. von daher, ich glaube, ich habe sie nicht so schlimm in Erinnerung wie du. Aber ich habe mich vor allem, das ist das, was mich daran erstaunt hat, ich habe mich sofort wieder dran erinnert. Ich habe sofort wieder die Ornaraner vor mir gesehen, ich habe die Brekkaner vor mir gesehen, ich habe diesen Konflikt vor mir gesehen und Picard, wie er versucht, das da irgendwie zu lösen. Es ist krass und ich finde es halt vor allem krass, dass es 17 Jahre in Universe her, dass sie da nicht waren, was übrigens auch großartig ist, dass Picard einfach wegfliegt und sie 17 Jahre nicht zurückkehren. Es ist aber vor allem 36 Jahre außerhalb des Universums her. Und dass wir überhaupt eine Serie haben im Jahr 2024, die Storylines aufgreift, die 36 Jahre her sind. Ganz ehrlich, ich finde, wir leben in einer großartigen Star Trek-Zeit.
Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Und dass sie eben auch, was sie ja gerne machen, hier die das Franchise so ein bisschen an, nicht, ich will nicht sagen, an den Pranger stellen, aber beleuchten, weil nämlich das ist wirklich so ein Moment, wo man fragen muss, what the fuck, Picard?
Ja, du hättest jetzt auch übrigens sagen können, dann wärst du auch komplett auf meinem Level geblieben, hättest sagen, das Franchise an den Eiern packen. Ich war mir fast sicher, dass der Satz so weitergeht, aber dann hast du das ganz souverän gelöst.
Ja, also ich bin nämlich hier heute fürs Niveau zuständig. Okay. Ich bin nicht nur Captain der Folge, ich bin Niveau-Captain.
Alles klar.
Okay, das Freeman reagiert darauf, ist super enthusiastisch. Und sie weiß, wenn alles gut geht, dann wird Projekt Swing bei an die ganze California-Klasse gehen. Und dann auf einmal droppt Admiral Bonamigo.
Eselsbrücke, dein bester Freund, Claudia.
Ja, das mache ich ja, deshalb bin ich ja bei Boami.
Ah, okay.
Oder Bonami. Es soll eine Journalistin diese Mission begleiten.
Ja.
Und zwar vom Sender FNN. Mhm. Was ja nie, es wird ja nie ausgesprochen, was das heißen soll. Aber
es Federation News Network.
Aber es wird nicht gesagt, oder?
Es wird hier nicht gesagt, aber es wird, entweder wird es im Short Track eingeblendet, in dem Picard Short Track, oder es kommt irgendwo anders vor. Aber es ist auf jeden Fall Alpha Kanon.
Ja, also das, ich habe mich nur gefragt, ob es jemals wirklich ausgesprochen wurde, aber es erschließt sich ja sofort.
In Lower Decks gab es doch auch mal dieses Laufband, vielleicht stand es auch da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwo wurde es mal ausgeschrieben. Aber richtig. Es ist halt so geil, weil wir das ja schon in Babylon 5 so geliebt haben, das Interstellar Network. Und das finde ich hier in Star Trek halt auch. Es ist ein ganz toller Ansatz.
Ich mag das auch total, es gibt dieser Welt einfach so viel mehr Authentizität.
Ja.
Und aber Freeman findet das jetzt nicht so toll. Um genau zu sein, dreht sie komplett durch. Und da direkt die erste Frage: Wie findest du sie in dieser Szene?
Sie ist wie ich in dieser Szene. Wenn jemand anruft und sagt, du, ich bin gerade mit meiner Familie in der Nähe und wir kommen auf einen Kaffee vorbei. Mhm. Weil das ist das Erste, was mir durch den Kopf schießt, ist geputzt, ist gesaugt, ist gewischt, ist das Zimmer von Leni sauber. kann man das hier überhaupt vorzeigen? Wo können wir uns hinsetzen? Wo kann man hier Kaffee trinken? Wie sieht die Terrasse aus? Von daher, da drehe ich genauso durch und schicke dann meine Frau und meine Tochter genauso wild gestikulierend durch die Gegend wie Freeman hier ihre Leute. Und die beiden reagieren auch genauso wie ihre Leute. Nämlich so nach dem Motto, haha, putzen, alles klar. Aber ich verstehe sie total.
Ja, ich verstehe sie auch. Und was ich hier auch sehr mag, ist, dass der Grundkonflikt der Folge in den ersten zwei Szenen schon dargelegt wird. Nämlich, ne, wir haben sie hier, wo wir sehen, wie wahnsinnig nervös sie ist bei der Vorstellung, dass jemand von außen kommt und sich ihre Cerritos ansieht. Und dann haben wir ja direkt den Übergang in die nächste Szene, wenn sie mit Ransom uns erstmal erklärt, wer die Onarans sind. Und was da auf Onara und Brekka passiert ist, nämlich, um das kurz noch mal ins Gedächtnis zu rufen, die Onarans litten unter einer Seuche. Die Brekkans hatten die einzige Möglichkeit, sie davor zu bewahren und taten das mit Hilfe einer Droge, die die Onarans süchtig machte und zu sehr, sehr bösen Konsequenzen führte, was Picard löste, indem er einfach den Kontakt zwischen beiden Planeten unterbrach und weggeflogen ist. Krasse Lösung, wie dann auch Freeman sagt, einen ganzen Planeten Cold Turkey zurückzulassen, muss man erstmal bringen.
Ja.
Aber während sie das sagt, kommt Mariner von oben bis unten mit Blaubeerfüllung bekleckert vorbei und erzählt so enthusiastisch, wie Freeman eben über ihr Projekt Swingby geredet hat, dass es einen Pastetenesswettbewerb geben wird. Und dass sie es jetzt endlich schaffen wird, dieser Ops es zu zeigen und die Lower Deckers werden Ops besiegen.
Ja.
Und natürlich reagiert Freeman ungefähr so darauf, wie man sich das vorstellt. Sie gerät in Panik, will nicht, dass Mariner und die Reporterin sich jemals begegnen und tauscht sogar die Schichten der Lower Decks Crews.
Ja.
Um das zu verhindern.
Und ich finde das großartig, weil da hat mich die Folge natürlich wieder komplett aufs Glatteis geführt mit dieser Szene. Weil das, was ich mir sofort aufgeschrieben habe in meinen Notizen, als Mariner da reingeschlumpft kommt und diese Spur hinter sich herzieht, Mariner ist mal wieder drüber. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir sollen ja vom ersten Auftauchen von Mariner in dieser Folge denken, oh mein Gott, ist die wieder drüber, die kannst du niemandem vorführen.
Ja.
Und das finde ich ganz, ganz toll gelöst. Und ich bin, also ich für meinen Teil, ich habe es komplett gefressen an der Stelle und Freeman natürlich auch.
Richtig, es ging mir ganz genauso. Und sie, und das, ich finde eines der Highlights, ich glaube sogar, es ist in dieser Szene hier, dass Mariner tatsächlich sagt, ich bin gut mit Journalisten.
Ja.
Und wir am Ende, als sich das Ganze auflöst, halt merken, sie ist die Einzige, die in dieser ganzen Folge recht hatte.
Und das ist wirklich mal was Neues. Und vor allem, wir haben ja schon letztes Mal am Ende der Folge, als wir über den Titel kurz gesprochen haben, haben wir gesagt, dass es so klingt, als würde es ein Thema, was es immer wieder in Lower Decks gab, wieder aufgreifen. Aber sie machen es so frisch und so neu und so anders hier, dass es mich komplett überrascht hat.
Ja, das ging mir auch so. Und ich finde auch sehr interessant jetzt im weiteren Verlauf, in den nächsten Szenen, wo ja alle Lower Deckers erst einmal sehr verwirrt sind. Also ja. Bäumler weiß tatsächlich nicht, dass es eine Alpha-Schicht gibt, was ich etwas merkwürdig finde, da er die Beta-Schicht ist.
Ja.
Also, was denkt er denn, was vor Beta kommt?
Es ergibt keinen Sinn. Vor allem, Nein. wir hatten ja auch schon mal eine Folge, in der die verschiedenen Schichten vorgekommen sind. Ja. Also ich, den Kommentar von Bäumler habe ich nicht verstanden.
Nein, ich hatte gehofft, dass du mich da dass du mir da weiterhelfen könntest, weil das, ob das vielleicht ein Insider ist, den ich übersehen habe, aber ich habe es auch nicht verstanden, warum er
Also das dann sagt. Haben wir ihn komplett beide übersehen, tatsächlich, wenn es ein Insider ist.
Vielleicht weiß ja jemand da draußen, was das zu bedeuten hat oder was uns da entgangen ist, wenn uns was entgangen ist, aber sonst verstehe ich es auch nicht.
Okay.
Jedenfalls macht Freemans Stress, ja, Freemans Stress, alle nervös,
ja.
Aber Mariner stellt sich hier schon sehr entschieden auf die Seite ihrer Mutter, oder?
Ja, also da ist dann doch tatsächlich von ihrer Seite eine Bindung gewachsen während der Serie, die offensichtlich von der anderen Seite nicht so stabil ist.
das notieren wir uns auch für später, weil das wirklich ein interessanter Ansatz ist, ein interessanter Punkt ist. Und wir lernen jetzt auch die FNN-Reporterin kennen, Victoria, die sich erst einmal damit, ja, zum Auftakt sich damit charakterisiert, dass sie glaubt, dass Flagstaff, Arizona in Kalifornien ist. Ja. Und deshalb sagt, dass sie eine besondere Verbindung zur California-Klasse hat.
Ja, da habe ich auch drüber gegrinst.
Ja, oder so. Und Freeman schickt direkt die ganze Beta-Schicht ins Bett und soll das Licht ausmachen. Die behandelt die schon wie Kinder.
Naja, sie weiß halt, was sie im Regelfall von denen zu erwarten hat. Chaos. Und das versucht sie natürlich hier zu vermeiden. Es ist schon krass, es ist schon auffällig, aber sie ist natürlich auch leidgeprüft.
Das ist allerdings richtig. Wie Mariner später sagen wird zu ihr, und ich finde auch zu Recht, ich bin Sternenflottenoffizierin. Ja. Und das ist etwas, was, also wie du schon sagtest, die Beziehung zwischen den beiden ist von einer Seite deutlich gefestigter als von der anderen.
Also sie gibt hier ihren Lower Deckern sehr wenig Kredit.
Ja, das finde ich nämlich auch. Und das ist unfair. Aber ich kann verstehen, dass sie in dieser Situation, es hängt sehr viel für sie davon ab, dass das alles gut läuft.
Es ist ihr sehr wichtig. Ja. Und sie hat einfach, ja, und ich sagte ja schon, berechtigte Angst davor, dass wieder irgendjemand Scheiße baut.
Richtig, weil sie das ja nicht zum ersten Mal erleben würde. Und um wirklich zu verhindern, dass irgendwas schief geht, sagt sogar das Pastetenwettessen ab.
Hättest du an sowas eigentlich Lust teilzunehmen? Also im Deutschen haben sie ein Kuchenwettessen übrigens draus gemacht.
Okay.
Hättest du da Bock drauf? So, nee. Also für mich wäre das, glaube ich, nichts.
Nein, für mich, also ich fände das ehrlich gesagt ziemlich eklig.
Ja.
Also das, wobei ich mich da gefragt habe, weil es auch Blaubeer ist, kennst du die Stephen King Kurzgeschichte mit dem Blaubeer-Wettessen?
Nee.
Die ist, es geht um, ich habe sie nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube fast, es ist eine Anspielung darauf, weil die so großartig widerlich ist.
Ja.
Also einfach mal googeln, Stephen King Kurzgeschichte, Blaubeerpastete, und okay. Die ist auch verfilmt worden. Und es ist wirklich eine absolut großartige Geschichte mit einem phänomenalen Ende, bei dem man dann auch vorher besser keine Blaubeerpasteten gegessen haben sollte.
Alles
oder
klar.
Blaubeerkuchen.
Ja. Nee, aber ich hätte da auch echt keine Lust zu. Ich würde dann tatsächlich auch eher den Weg gehen, den sie dann wählen, und sagen, okay, wenn es kein Kuchenwettessen gibt, dann trinken wir halt Synthohol.
Ganz genau. Und was ja dann auch nicht klappt.
Auch nicht, richtig.
Und das finde ich sehr interessant. Das ist ja der Punkt, an dem es kippt. Nämlich Mariner geht mit den Lower Deckers in die Bar, wird nicht reingelassen, weil es ist jetzt die Commander's Lounge, wird ihr gesagt. Und da dürfen nur Leute rein, die auf der Liste stehen.
Richtig.
Und Mariner steht nicht auf der Liste.
Freeman's Trusted Sources.
Ganz genau. Und sie darf nicht rein. Und hier kippt es. Was meinst du? Warum genau an dieser Stelle?
Ich glaube einfach, dass sie an dem Punkt wirklich merkt, dass ihre Mutter sie vollkommen falsch einschätzt. Und sie sagt ja hier auch an dieser Stelle, dass sie Angst hat, dass ein falsches Bild von der Cerritos entsteht. Und wir, oder ich in dem Fall, denke, ja, Mariner, gerade du. Aber wie geil ist das, dass sie da Angst vor hat und dass sie diejenige ist, die verhindern will, dass ein falsches Bild entsteht, und wir sagen, ja, Mariner, gerade du. Aber es ist halt genau das, was sie hier vorbereiten. Und ich glaube, für sie ist das einfach der Moment, sie sieht halt, sie wird jetzt komplett ausgegrenzt. Da sitzt auch ein Nicht-Commander in der Bar, der ist aber auf der Liste. Aber sie als Tochter halt nicht. Sie hat null Vertrauen, null Kredit bei ihrer Mutter. Und deswegen muss sie ab hier jetzt aktiv werden, ihrer Meinung nach.
So habe ich das auch interpretiert, dieses Ausgeschlossensein. Ich glaube, sie tut sich ganz, ganz schwer damit, dass ihre Mutter andere, die vielleicht nicht ansatzweise die gleiche Erfahrung und das gleiche Wissen haben, ihr vorzieht.
Ja.
Weil sie ein sehr schräges Bild von ihrer eigenen Tochter hat. Und Mariner spielt aber selber auch in dieses Bild rein, indem sie nämlich jetzt wütend wird und sagt, ich sage der Reporterin die Wahrheit.
Ja.
Und das natürlich von Mariner, von Ransom gehört wird und der das direkt, wie wir jetzt gleich sehen werden, falsch interpretiert.
Ja.
Und wir bekommen ja dann auch noch eine kurze Sequenz, in der wir sehen, wie Victoria die Besatzungsmitglieder interviewt.
Inklusive der Delfine.
Ja, ich freue mich ja immer über die Delfine, wenn man die mal sehen kann. Und du freust dich ja auch immer über Kayshon.
Ich freue mich immer über Kayshon, ja. Vor allem, wenn er mal was sagt.
Ja, er sagt ja nicht so viel, das stimmt.
Ja, die Figur hat sich mir seit ihrer Einführung immer noch nicht so ganz erschlossen, aber egal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Sie machen nicht wirklich viel mit ihm und er ist im Grunde genommen nur die, ja, Mariner sagt an einer Stelle, dass sie eine Art Mini-Captain wäre, eine Art Baby-Captain. Und hier, Kayshon ist schon so eine Art Baby-Shax.
Ja, und vor allem ist es halt die absurde Situation, dass wir halt einen Sicherheitschef und einen Sicherheitschef haben, bei dem man nie genau weiß, wer es jetzt. Das ist wie bei Discovery mit den Ärzten. Man weiß nie, wer der Chefarzt ist. Hier weiß man nicht, wer eigentlich wirklich welche Aufgabe hat.
Ja, richtig.
Aber das ist sicherlich auch Absicht.
Das denke ich auch. Man hat zwei Sicherheitschefs und man lässt es einfach unter den Teppich fallen. Unter den Teppich fallen? Genau. Ist das ein Wort?
Das sind mehrere Worte sogar, aber ich glaube, man sagt. Man sagt, glaube ich, kehren.
Ich glaube auch. Man lässt es unter, da gibt es aber auch eine Redewendung für. Man lässt unter den Tisch fallen, nicht unter den Teppich. Tisch fallen.
Großartig. Erst lässt man es unter den Tisch fallen und dann kehrt man es unter den Teppich.
Ja, this is the way, wie es so schön heißt. Ja. Gut, aber wir kommen jetzt auf den Planeten Onara. Und Victoria gibt sich hier doch schon sehr wie die Boulevardjournalistin, die man so an einem Sonntagnachmittag auf ProSieben sieht.
Ja, es ist mir hier noch nicht so klar geworden, aber damit bauen sie natürlich auch schon das auf, was dann später uns erwartet, wenn dann ihr Format, sage ich mal, wir wollen das jetzt ja noch nicht spoilern, aber wenn wir dann sehen, wie ihr Format heißt und wie ihr Format so gemacht ist, dann haben sie es hier schon perfekt eingeleitet.
Ja, das hier, sie haben mich hier noch wirklich aufs Glatteis geführt. Ich dachte, das würde was werden, was man im Englischen so schön Fluff Piece nennt. Also etwas, das keinerlei Bewandtnis hat, sondern einfach nur alle gut aussehen lässt. Aber dazu kommen wir später. Erstmal ist es Freeman sehr wichtig zu betonen, wie gefährlich eigentlich ihr Einsatz ist und wie kompetent sie ist. Da schießt ihr Magistrat Benir von den Onarans so ein bisschen dazwischen. Nämlich er kommt an und er ist super positiv und freut sich total, dass die Sternenflotte zurückgekommen ist. Und dann gibt er uns die Kursfassung der letzten 17 Jahre und zwar mit Hilfe einer Wandmalerei.
Großartig. Also was für ein großartiges Wandgemälde, oder?
Ja, brillant. Also wir sehen tatsächlich die am Anfang dieses Gemäldes, wie die Enterprise wegfliegt und die Onarans die Hände nach oben strecken und nein, verlass uns nicht. Und dann sagt Benir, wer dir dieses Bild beschreibt, ja, und dann sind alle so ein bisschen ausgerastet. Und dann siehst du auf dieser Wandmalerei diese Wut, dieses Entsetzen, dieses reine Chaos. Und du weißt einfach, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet. So. Und sagt aber dann direkt so, aber hey, ne, seitdem konzentrieren wir uns auf Fitness und gesundes Essen und sind danach sogar ein bisschen süchtig.
Ja.
Und ich finde, wir als Star Trek-Fans und langjährige Zuschauer, das ist doch so eine klassische TNG- oder auch TOS-Eröffnung für, oh oh, hier ist irgendwas.
Richtig, aber Freeman nimmt es einfach so zur Kenntnis und ich glaube, einen dritten Kontakt wird es nicht geben.
Nee, das glaube ich auch, vor allen Dingen, nachdem sie ja dann den Admiral kontaktiert. Admiral, Moment, ich hab's, nein, ich hab's gleich, Bonamigo. Also und der sagt so, Moment, dass da alles gut läuft, ist total schlecht für dein Projekt, weil das heißt zum einen, dass Picard wusste, was er tut und dass zum anderen es gar nicht nötig ist, nochmal so eine Mission zu machen. Also bitte find irgendwas. Also entweder, und dann machen sie diese Lower Decks-mäßige Sache, dass sie uns ja eine Reihe von Szenarien präsentieren, die wir bereits kennen. Landru taucht wieder auf, der Teufel oder die Teufelin.
Ja.
Und aber das ist ja alles nicht.
Richtig. Und die Kinder aus Miri.
Ach ja, genau, richtig. Die Kinder aus Miri bekommen wir auch noch. Und aus lauter Verzweiflung sagt Freeman dann so, ey, wisst ihr was, wir fliegen jetzt einfach zum Planeten Breaker.
Richtig, weil irgendwo muss ja hier was los sein.
Ganz genau. Aber erstmal springen wir zurück auf das Schiff. Und jetzt, Moment, jetzt bin ich, glaube ich, ganz kurz den Faden verloren. Aber ja, genau. Weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Folge kippt. Das Interview zwischen Victoria und Freeman.
Richtig. Vorher hat sie sich heimlich mit Mariner getroffen. Und wir sehen jetzt die Vorbereitung von Freeman auf dieses Interview. Und was ich da besonders interessant finde, ist, wie viel Mühe sie sich damit gibt, das Bild von Mariner auf ihrem Schreibtisch zu drapieren.
Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie uns damit sagen wollen. Ob das so ein bisschen, ja, wie, als würde sie es faken, als würde sie ihre Zuneigung zu ihrer Tochter faken, oder steckt mehr dahinter und sie kann es nur einfach nicht zeigen, weil sie so oft von Mariner enttäuscht wurde. Wie siehst du es?
Das ist eine ganz, das ist genau die Frage, auf die ich hier jetzt kommen wollte, das Bild. Erstmal, wir sehen nicht, ob das aus der Schublade holt oder ob das immer da steht. Und sie
das ist der
einfach,
Punkt, genau.
Ne, das finde ich nämlich, wäre ein ganz, ganz wichtiger Moment gewesen, wenn sie es aus der Schublade holt, dann würden wir wissen, so, nein, sie faked diese Zuneigung. Sie ist in erster Linie Captain und in zweiter Linie Mutter. Aber sie stellt es einfach nur anders hin und versucht so, dass es vielleicht die Kamera besser einfangen kann, möchte sie damit vielleicht sogar ihre Tochter zeigen und diese Verwandtschaft betonen zwischen den beiden. Oder ist es etwas, ja, dass sie sich selber in Szene setzen will, indem sie den Zuschauern zeigt, guck mal, ich habe auch noch eine andere Dimension. Ich bin nicht nur Captain, ich bin auch Mutter.
Ja, ich befürchte Letzteres, aber ich bin mir auch nicht sicher.
Ich auch nicht. Und ich finde, das macht Freeman hier gerade in dieser Folge zu einer ganz schwer einzuschätzenden Figur.
Ja. Ja, sie wirkt sehr ich-bezogen, sehr, sehr eigennützig ist ja. Das Wort. Sehr eigennützig und, aber es ist ja vielleicht auch nachvollziehbar, weil Mariner hat ja im Prinzip mit dieser Sache auch nichts zu tun. Dass sie überhaupt auf die Idee kommt, dieses Bild dahin zu stellen, wo es jetzt um ihr großes Projekt geht, das ist eher verwirrend, finde ich, an dieser Stelle. Aber wenn sie uns damit irgendwas sagen wollen, würde ich vermuten eher, dass sie sich als Captain und Mutter inszeniert.
Das denke ich auch. Also es macht Sinn auch, wie sie das alles übt. Sie übt ja, wie sitze ich am besten. Dieses Interview ist für sie wahnsinnig wichtig. Und sie ist gleichzeitig so unbeholfen
dabei. Stimmt.
Mhm. Und was sie uns hier zeigen in dem Moment, ist das, was wir eben schon gesagt haben. Nämlich, es gibt immer wieder ganz leichte Hinweise darauf, dass keiner auf diesem Schiff weiß, wie mit Victoria umzugehen ist. Wie man sich in so einer Mediensituation zu verhalten hat.
Außer Mariner, die aussieht wie 28, aber offensichtlich schon 40 Jahre Erfahrung in der Sternflotte hat.
Ja, Mariners Alter ist ja auch immer wieder so ein Punkt, der uns verwirrt.
Ja.
Was sie alles erlebt hat und wie alt sie sein soll. Sie ist älter als die anderen Lower Deckers. Aber sie hat schon echt viel erlebt, selbst wenn sie 28 wäre.
Wie alt schätzt du Freeman?
Freeman, ja, Mitte 40 hätte ich sie eigentlich geschätzt, nicht älter.
Ja, ich glaube, ich hätte schon eher Mitte 50 gesagt.
Echt?
Ja, also von daher könnte Mariner ja durchaus auch Mitte 30 sein. Wir werden das vielleicht irgendwann erfahren.
Stimmt, richtig. Also so kommt sie mir zwar nicht vor vom Verhalten, aber egal. Vielleicht erfahren wir es. Erstmal haben wir jetzt den Moment, in dem Freeman der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
Ja. Weil jetzt genau.
Genau. Sie erwartet jetzt, dass sie von Victoria die üblichen normalen Fragen bekommt, aber die erweist sich auf einmal als eine harte Investigativjournalistin, die alle Verfehlungen der Missionen aufzählt, die wir ja dankenswerterweise in den Folgen beobachten durften.
das ist für mich eigentlich sogar eine relativ gute Anspielung gewesen auf TNG. Da gibt's ja auch die Folge, wo Picard letztendlich in den Zeugenstand wegen einer völlig anderen Sache gerufen wird und dann von diesem Admiral um die Ohren gehauen bekommt, was auf dieser Enterprise alles schiefgelaufen ist in den letzten Monaten.
Das ist The Drumhead, ne?
Genau, es ist The Drumhead. Und ganz, ganz großartige Folge. Ja. Aber das ist ja auch so, dass du denkst, in dem Moment, wo sie das ausspricht, dieser Admiral, das kann sie doch nicht ernst meinen. Das ist so aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist alles erklärbar. Wir haben das alles gesehen. Und hier ist es genauso. Hier kommen die Dupler und ihr erster Offizier war ein Riesenkopf und sie waren auf einem Wellness-Trip, weil sie durchgedreht sind und ihr Sicherheitschef war eine Puppe. Das klingt alles total strange und total abgefahren. Aber es hat sich halt alles irgendwie selbst in Lower Decks irgendwie aus der Handlung ergeben. Und es hat es auch in jeder anderen Star Trek-Serie gegeben. Es ist jedem anderen Raumschiff-Captain auch schon passiert. Und das ist, deswegen tut es mir so leid an dieser Stelle, dass ihr das so um die Ohren fliegt.
Ja, das hältst du das für, glaubst du, dass er hier, dass McMahon hier im Universum, im Star Trek-Universum bleibt? Oder ist das eine breite angelegte Medienkritik?
Ich denke schon, dass das eine breit angelegte Medienkritik ist, weil es natürlich diese Vereinfachung, die wir in den Medien erleben, wunderbar spiegelt. Yeah. Und wenn du halt unreflektiert Dinge aus den Medien aufnimmst und einfach nicht weiter hinterfragst und damit weiterläufst, dann hast du im Prinzip genau das, was hier auch passiert und was am Ende auch passieren wird, wenn diese Folge von Victoria ausgestrahlt wird, dass die Leute einfach nur hören, bam, 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 was für eine Scheiße.
Ja.
Und erzählen es dann bei der Mittagspause ihren Arbeitskollegen und alle denken am Ende nur, was zur Hölle? Was geht da vor sich? Ja. Also ich denke schon, dass das so gemeint ist. Oder meinst du, dass ich das überinterpretiere?
Nee, ich bin da ganz bei dir, weil es geht ja dann auch weiter, nämlich wie reagieren wir auf solche Medien, auf so eine Medienabdeckung, auf so ein Medienereignis. Nämlich, wir sehen ja, was Mariner passiert. Sie wird auf einmal von allen geschnitten.
Ja.
Sie kommt auf die Brücke und sie weiß nicht, was los ist. Keiner redet mit ihr. Und sie ist sich ja keiner Schuld bewusst und auch zu Recht, wie wir ja später wissen. An diesem Punkt wissen wir das ja nicht. Das ist ja das Interessante. Und als sie dann in das Büro ihrer Mutter kommt, fallen Ransom und Freeman ja direkt über sie her.
Übrigens auch großartig musikalisch unterlegt.
Ja.
Richtig dramatisch. Also das ist mir aufgefallen bei dieser Folge. It's high on emotion.
Absolut.
Da geht einiges und das ist bei Lower Decks oft eher verspielt. Hier ist es eher dramatisch angelegt und das hat mir sehr gut gefallen.
Ich mag auch, dass sie hier größtenteils wie eine, ja, in Anführungszeichen normale Star Trek-Folge vorgehen, oder?
Ja, das stimmt. Das Gefühl habe ich tatsächlich auch gehabt, dass wir eine Folge sehen, die eigentlich fast in jeder Star Trek-Serie so hätte passieren können.
Ja.
Die üblichen Übertreibungen von Lower Decks sind natürlich dabei, aber die sind dezent eingesetzt und alles andere ist glaubwürdig. Alles, was passiert, ist glaubwürdig und ich finde halt auch Mariner ist als Figur in dieser Folge viel tiefer und reifer als oft gezeichnet. Wir kommen da gleich noch zu, das gibt so einige Momente, wo man echt denkt, oh, in der geht wirklich viel mehr vor, als man ihr oft unterstellt.
Ich finde, das merkt man jetzt auch sehr schön in der Szene, wenn Freeman und Ransom regelrecht sich auf sie stürzen.
Ja.
Und ihr all diese Unterstellungen machen. Ihr sagen so, du hast uns hier schlecht darstellen lassen. Du bist uns in den Rücken gefallen. Und das ist, glaube ich, das, was Freeman am allerschmerzhaftesten empfindet. Dass ihre eigene Tochter ihr praktisch das Messer in den Rücken gerammt hat. Und so ist das ja. Und sie reagiert ja dann sehr, sehr drastisch, indem sie sagt so, du wirst nach Sternenbasis 80 versetzt. Und wir wissen ja bereits aus vorangegangenen Folgen, dass Sternenbasis 80 die totale Horrorvorstellung ist.
Niemand will nach Sternenbasis 80. Niemand.
Ja, und sogar Ransom findet das zu hart.
Ja.
So. Und ich weiß nicht, ob ich die Szene, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so ein bisschen geschluckt, als Freeman dann tatsächlich sagt, du bist nicht mal mehr meine Tochter.
Ja. Ja, ich glaube einfach, also es ist, an dieser Stelle würde ich sagen, ohne dass das jetzt zu negativ klingen soll, es ist Lower Decks, na eigentlich gar nicht. Moment, das muss ich jetzt für mich selber sortieren. Okay. Ich wollte gerade sagen, es ist Lower Decks typisch ein bisschen zu wenig vorbereitet. Man muss es sich selber herleiten und dann hätte ich gesagt, Freeman hat so viel Scheiße mit ihrer Tochter erlebt, auch in den wenigen Serienjahren, die wir jetzt mitbekommen haben, wahrscheinlich vorher auch schon, dass es sich einfach zu einem Punkt aufgestaut hat, dass jetzt für sie einfach das maßvoll ist, dass sie jetzt sagt, das ist jetzt die finale Enttäuschung und das ist ihre Überreaktion in jeder Hinsicht. Emotional völlig gekränkt, verletzt und ihrer letztendlich ja auch ihrer Ehre beraubt in ihren Augen. Deswegen reagiert sie so. Auf der anderen Seite ist mir gerade, während ich das sagen wollte, eingefallen, dass wir dieses Problem eigentlich in Star Trek nicht nur in Lower Decks haben, sondern dass wir es immer haben, dass Dinge nicht vorbereitet werden und dann manchmal so aus dem Nichts uns anspringen und wir dann anfangen zu sagen, ja, aber wenn man jetzt zurückguckt, könnte man sich das so zusammenreimen und dann schreiben wir wieder die Drehbücher nach. aber da auch das ist letztendlich Star Trek typisch. Und passt hier, finde ich, dafür noch relativ gut. Also ich finde Freemans Reaktion furchtbar, aber ich kann sie aus menschlichem Ermessen heraus, kann ich sie verstehen.
Ich kann es auch verstehen, vor allem, weil sie sich sehr bloßgestellt fühlt. Die ist.
Richtig, und ganz kurz noch, Entschuldigung, ja, Ransom findet es zu hart, er hat die emotionale Verbindung nicht.
Richtig. Und er ist hier. Er sitzt zwischen allen Stühlen, weil auf der einen Seite ist er der erste Offizier und er ist die Person an Bord, die am besten, abgesehen von Mariner, mit Freeman vertraut ist. Ja. Auf der anderen Seite hatte er ja für Mariner die Verantwortung übernommen. Mhm. Und dass sie sich so verhält, fällt dann auch oder könnte auch auf ihn zurückfallen. Und er steht hier so ein bisschen, man merkt ihm auch an, dass er jetzt nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Also er geht in die Szene rein in dem Glauben, dass Mariner jetzt bestraft wird, aber im Rahmen der Sternenflotte bestraft wird.
Ja, so wie immer halt.
Wie immer, ja, dass er das Holodeck sauber machen muss oder irgendwie sowas. Aber
oder eine Nacht in der Zelle oder so, was wir schon häufiger gesehen haben. Das ist seine Erwartungshaltung, genau.
Und dann geht Freeman so viel weiter. Und damit ist ja noch nicht mal Schluss. Als dann Mariner durchs Schiff geht und von allen geschnitten wird, sogar Jennifer gibt ihr die Kerze zurück.
Und wenn Jennifer dir die Kerze zurückgibt, Claudia.
Dann ist aber Schicht im Schacht.
Ja.
Und Mariner, und wir sehen hier, finde ich, was mir sehr gut gefällt, dass Mariner absolut nicht versteht, was sie falsch gemacht hat.
Nee, und ich glaube, du wolltest gerade darauf hinaus, dass es dann noch sogar noch diese Lautsprecherdurchsage gibt.
Richtig.
Ich glaube, da habe ich dich gerade irgendwie abgewürgt, dass sie dann sogar noch ihrer Crew sagt, und wenn hier Mariner irgendwo in den Gängen rumläuft, sprechen Sie nicht mit diesem ehemaligen Besatzungsmitglied. Das ist schon hart.
Das ist richtig hart. Und aber auch schön im Kontext von Lower Decks, dass das komplett ignoriert wird. Weil es interessiert weder Bäumler, der ja sonst jeden Befehl schneller befolgt, als er erteilt werden kann.
Ja.
Und Rutherford und Tandy, die ja auch nicht gerade die Mega-Rebellen an Bord sind. Und sie alle haben diese Lautsprecherdurchsage gehört und keinen interessiert. Da könnte man schon auf die Idee kommen, dass Freeman mit ihrer Kritik nicht ganz falsch liegt.
Nee, definitiv nicht. Also, dass das so ein ganz kleines bisschen das Chaos-Schiff ist, das wissen wir ja.
Ja. So, das.
Und, nee, aber dass sie jetzt die Lower Deckers nicht im Griff hat, das überrascht mich jetzt auch nicht zwingend. Also,
nein, es ist ja auch so, dass die Lower Deckers immer so ein bisschen unterm Radar durchfliegen.
Ja.
Das stimmt. Ist ja auch Teil der Prämisse der ganzen Serie. Sie kriegen nicht alles mit, was an den großen Ereignissen stattfindet. Aber dafür kriegen die in Anführungszeichen da oben sind, auch nicht mit, was da unten los ist.
Richtig.
Und Mariner packt ihre Klamotten und sie ist, ich finde, man merkt ihr an in der Szene, korrigier mich, wenn du das anders siehst, dass sie verbittert ist. Sie sagt so, sie tut das ab, sie sagt so, hey, ist nicht das erste Schiff, was ich verlasse und die Abschiede sind immer das Schlimmste, also tschüss, ich gehe jetzt.
Sie ist verbittert und bei Jennifer weint sie sogar.
Ja.
Nachdem sie sich umgedreht hat. Und das ist eine Facette von ihr, die ich, ja, ich find's toll, wenn Leute weinen, Claudia, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber es ist eine Facette an ihr, die mir gefällt, weil sie uns halt einfach Tiefe zeigt.
Ja.
Ihr Kern, oder andersrum, ihre Schale ist hart zu durchbrechen und der Kern ist schwer zu finden, aber er ist vorhanden.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr positiv und das macht mir auch Hoffnung für die Zukunft der Serie, was den Status quo angeht und die Hoffnung, dass die Figuren sich wirklich ändern dürfen, auch vielleicht weitreichend ändern dürfen.
Ich finde, findest du, dass sie bisher eine gute Entwicklung hingelegt haben? Also ich sag mal, gerade was die Lower Deckers angeht.
Ich es ist ein bisschen 50-50. Bei Tandy würde ich sagen, ja. Tandys Weg gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Bei Rutherford bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Bei Rutherford habe ich am ehesten das Gefühl, dass der immer auf dem gleichen Stand ist. Und seine Geschichte mit dieser Verschwörung im Hintergrund, die schwelt ja auch noch. Da warten wir ja auch noch auf Auflösung, was es damit auf sich hat. Bäumler bin ich mir auch nie hundertprozentig sicher, was Dinge in ihm bewirken und verändern. Mariner und Tandy sind für mich tatsächlich die beiden, die am ehesten einen Weg zurückgelegt haben. Wie ist es bei dir?
Würde ich ähnlich sehen. Mit der Einschränkung vielleicht, dass ich Bäumlers Entwicklung etwas, ich will nicht sagen positiv, aber stringenter sehe. Also ich sehe bei Bäumler, wenn ich den Bäumler aus der ersten Folge mit dem von heute oder also Stand Folge 309 vergleiche, ist das schon eine Figur, die sich sehr stark verändert hat.
Mhm.
Ja. Aber immer noch wieder gerne in alte Muster zurückfällt. Und wenn man Lower Decks 1 vorwerfen kann, ist, dass sie gerne sich diese alten Muster bedienen, wenn es ihnen gerade in den Kram passt.
Richtig, ja.
Und hier, wir sind jetzt eine Folge vor Staffelende und wir sehen, wie Mariner die Cerritos verlässt.
Richtig.
Und ein Shuttle von Sternenbasis 80 holt sie ab und das Ganze fängt schon nicht gut an, als ihr neuer Kollege sie fragt, ob sie, und da bin ich wirklich gespannt, was die deutsche Synchro gemacht hat, Bucket Mariner.
Exakt so, Bucket Mariner.
Hab es einfach gelassen. Okay, kann ich verstehen, war wahrscheinlich auch die beste Lösung. Und die beiden Typen sind schon eklig, oder?
Die sind eklig und ihr Shuttle ist es auch. Also ich glaube, ich habe noch nie ein abgerockteres Shuttle gesehen als das. Und abgerocktere Typen, die sind schon hart. Also auch dann, wie noch das Sandwich aus der Klamotte fällt. Also das sind jetzt nicht die Leute, mit denen man mitfliegt eigentlich.
Eher ungern oder auch, dass einer sich dann, der eine guckt sich dann um und sagt so, hey, hier riecht's weder nach Müll noch nach Schweiß. Also ich würde alles geben, um auf diesem Schiff arbeiten zu dürfen. Und das Mariner gegenüber, da dreht er noch mal so richtig das Messer in der Wunde um.
Richtig, ja. Sie hat alles gehabt und alles verloren.
Genau. Und das ist das, was die, denke ich, was hier in dem Moment auch gesagt werden soll. Mariner ist ganz unten. Das ist jetzt, sie ist am Boden des Fasses angekommen. Und wie es jetzt weitergehen soll, weiß in dem Moment niemand.
Nee, und auch hier finde ich die Musikuntermalung großartig, weil sentimental. Ja. Und absolut passend zu dieser Szene, zu dieser Abschiedsszene, bei der man nicht weiß, wie du das gerade sagst, wohin soll das jetzt führen?
Ja, das ist der Zeitpunkt ist sehr interessant gewählt, so kurz vor dem Staffelfinale. Währenddessen fliegt aber die Cerritos jetzt erstmal nach Brecker. Und das ist heute
Captain Freedom, das klingt so ein bisschen nach Marvel, finde ich.
Ja, ja, total. So. Die neue Superheldin ist Captain Freedom. Und sie beim Anflug auf den Planeten macht sie ja sogar das Picard-Manöver.
Ja.
Ne, zieht sich schön die Uniform gerade und überlässt jemanden, der auch sehr kurz kommt in dieser Staffel, nämlich Dr. Miglimu.
Genau.
Das Kommando. Und der ist überwältigt.
Und der ist völlig überwältigt, ja.
Also so überwältigt, dass er sogar seine Mima anruft.
Ja.
Und sagt,
genau, auf Deutsch seine Mutti.
Ah, seine Mutti, auch schön. Und was sagt, I want her to see, irgendwie so, er sagt im Englischen, glaube ich, I want her to see that her special boy is now the captain.
Genau. Ich glaube, im Deutschen ist es das Lieblingsküken.
Das wäre schön. Also das haben sie wirklich gut gelöst.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es das Lieblingsküken war. Ist auf jeden Fall echt süß. Also der kommt kurz, da hast du recht, aber alleine, dass er als Therapeut auf dem gleichen Platz sitzt, auf dem immer Diana Troi saß, an der Seite von Freeman, finde ich schon großartig. Und wenn er mal Szenen hat, sind die ja meistens auch ziemlich cool.
Richtig, also das ist, glaube ich, auch was anderes als bei Kayshon, der ja zum einen wenig Szenen hat und dann noch weniger Szenen, in denen er was sagen darf. Wenn Miglemu auftaucht, er darf wenigstens immer was sagen. Und meistens ist das so schräg, dass sich die Szene dann schon allein dafür lohnt.
Absolut. Aber sag mal, die Drogendealer von Brecker, die hatten nicht so viel Glück wie die Ornaraner, oder?
Nee, nicht so wirklich. Also wir sehen ja, dass Brecker komplett verlassen ist. Mhm. Und Freeman versucht ja noch, Victoria von Mariners Geschichten oder von dem, was sie dafür hält, abzulenken und zu sagen so, hey, ne, man darf so Leuten halt überhaupt nicht trauen. Aber hast du an dem Punkt schon gedacht, dass das Blödsinn ist?
Dass das Blödsinn ist, dass sie sagt, dass man Mariner nicht trauen darf?
Nein, dass es Blödsinn ist, dass Mariner diese ganzen Geschichten verraten hat und damit die Cerritos in schlechtes Licht gerückt
nein,
hat.
Nein, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Echt nicht? An dem Punkt habe ich zum ersten Mal kam mir der Zweifel, also auch Victorias Blick. Sie guckt Freeman da so ganz seltsam an, als wollte sie sagen so, okay, das nee, ist nicht...
Nee, ist mir tatsächlich entgangen. Also, habe ich nicht so interpretiert in dem Moment. Ich traue Mariner einfach und da bin ich ganz bei Freeman.
danke Björn. Das bedeutet mir sehr viel.
Oh, da bin ich ganz bei Freeman. Ich traue Mariner einfach sehr viel Schlechtes zu. Das ist leider so. Und mit diesem Vorurteil spielt die Folge ja meisterhaft, offensichtlich.
Ja.
Ich werde nie wieder so schlecht über Mariner denken können, wie vor dieser Folge.
Okay, ich notiere mir das und spreche dich dann vielleicht noch am Ende der vierten Staffel darauf an.
Okay.
Wir werden sehen. Aber jetzt haben wir endlich eine Actionsequenz, worauf wir ja sicherlich schon lange gewartet haben, nämlich die Besatzung der Cerritos wird angegriffen von Breen-Soldaten. Und darf ich dich da noch mal an die Tafel bitten?
Jetzt kommt's. Jetzt kommt mein Untergang. Ja, bitte?
Nein, wer sind die Breen?
Ach so, die Breen. Die Breen sind eine außerirdische Spezies, die wir eigentlich nur in Deep Space Nine gesehen haben im Rahmen des Dominion-Krieges. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich empfand sie in Deep Space Nine immer relativ sinnbefreit, weil sie eigentlich ja nur irgendwie ein Verbündeter waren, der nie irgendwas beigetragen hat, also nie irgendwas gesagt hat, was wir verstanden haben, sondern immer ich konnte diesen elektronischen Effekt da jetzt gerade nicht drüberlegen, aber wir wissen nicht, wie die Breen unter ihren Helmen aussehen und wissen auch sonst nichts von ihnen und nach Deep Space Nine waren sie einfach wieder verschwunden in der Versenkung, bis jetzt und ihr Auftritt hier ist exakt so wie in Deep Space Nine, wer zur Hölle sind diese Leute und was wollen sie eigentlich von uns? Oder wolltest du noch auf was anderes hinaus?
Nein, das war tatsächlich das, was ich von dir hören wollte, weil es mir ganz genauso ging. Die Frage, wir haben diese Breen, wir erkennen sie aus Deep Space Nine, aber wir wissen bis heute nicht, was die eigentlich wollen und wer das eigentlich ist.
Genau, und damit spielen sie natürlich auch.
Genau, richtig. Und Shaq sagt dann ja auch, der Kampf gegen die Breen-Schiffe läuft entsprechend schlecht, wie man es bei der Cerritos erwarten darf. Und es kommt sogar so weit, dass die Breen an Bord zu kommen scheinen. Und Shaq sagt dann auch sofort, kämpft bis zum Ende, die Breen nehmen keine Gefangenen. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang nur, dass Victoria in einem Nebensatz droppt, dass sie beim Dominion-Krieg dabei war.
Ja, also die war wirklich überall dabei, immer und überall. Oder das stimmt auch nicht. Jetzt bin ich schon wieder dabei, an ihr zu zweifeln, ne?
Moment, ich war bei Victoria, nicht bei Mariner.
Ach so, dann sag den Satz bitte nochmal, weil den habe ich jetzt gerade voll nicht verstanden.
Ist es nicht interessant, dass Victoria in einem Nebensatz einfach droppt, dass sie im Dominion-Krieg dabei war?
Als Reporterin an der Front?
So habe ich es verstanden. Sie sagt, die habe ich seit dem Dominion-Krieg nicht mehr gesehen.
Ja, nee, also würde ich sagen, ergibt für mich Sinn. Also ich würde mich jetzt nicht drum reißen, glaube ich. Da bin ich einfach dann doch nicht genug Investigativjournalist für. Aber also sie ist tough. Und warum nicht? Irgendjemand muss es ja machen.
Richtig, und ich finde es interessant, dass sie, wie sie mit dieser Figur als Journalistin spielen, dass sie eingeführt wird, so ein bisschen dumm, ein bisschen dümmlich und oberflächlich. Und wir von dem Moment an, wo in dem sie Freeman anprangert, eine völlig andere Figur präsentiert kriegen. Und wir eben sehen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt eine Rolle gespielt hat.
Ja, was ja auch clever ist.
Richtig. Sie hat alle eingelullt.
Ja.
Und das wird ja, glaube ich, gleich jetzt am Ende der Folge noch eine Rolle spielen, als wir dann nämlich sehen, wie sehr sie die Besatzungsmitglieder eingelullt hat.
Lass mich nur ganz kurz noch mal auf die Breen eingehen. Ja, da wollte ich noch eine Sache ergänzen. Ich finde es faszinierend, dass die Breen als Spezies jetzt Erwähnung gefunden haben in Next Generation, in Voyager, in Deep Space Nine, in Star Trek Generations, also sogar in der Kinoreihe und in Lower Decks und vielleicht sogar noch irgendwo anders, wo es mir jetzt gerade irgendwie entfallen ist. Und wir wirklich über keine außerirdische Spezies so wenig wissen wie über die. Und auch offensichtlich ja nicht das Verlangen da ist bei den Produzenten, da irgendwas dran zu ändern. Also die werden jetzt schon so lange durchgeschleift und außer dass die Helme tragen, wissen wir wirklich nichts. Es ist irgendwie cool.
Es ist auch irgendwie cool. Was ich auf der anderen Seite so ein bisschen schade finde, ist, dass sie trotz dieses fehlenden Hintergrundes auf mich nie sonderlich bedrohlich gewirkt haben.
Nee, stimmt.
Nicht so wie die Borg. Als wir über die Borg noch nichts wussten, die Borg waren für mich schon auch eine Schreckensvorstellung, die Breen nie.
Nee, komisch. Aber
ist wirklich komisch.
Sie sind halt so ein Deus Ex Machina im Prinzip. Bei Deep Space Nine gewesen und hier sind sie es auch.
Ja, apropos Deus Ex Machina. Das ist eine sehr schöne Überleitung. Nämlich, als es gerade so aussieht, als ob die Cerritos keinerlei Chance mehr hat und den Kampf verlieren wird, taucht auf einmal ein Sternenflottenschiff auf, das noch nie einer gesehen hat. Sogar die Breen zucken nur mit den Schultern und haben keine Ahnung. Und das Schiff zerstört die Breen-Schiffe problemlos. Und Freeman, als der Kampf vorbei ist und die Cerritos jetzt doch ihn überstanden hat, sagt so, hey, stellen Sie bitte sofort Kontakt zum Schiff her. Ich möchte wissen, wem ich unser Leben zu verdanken habe. Nur um zu hören, dass keine Lebenszeichen an Bord sind.
Ja.
Und dann meldet sich Admiral Buenamigo.
Yeah.
Yes. Und sagt so, hey, was ihr gerade gesehen habt, ist die neue Texas-Klasse. Und zwar das Schiff, die Alido. Und es ist eines von drei komplett automatisierten Schiffen.
Ja. Was ja nicht dumm ist.
Was nicht dumm ist, richtig. Was Ransom auch entsprechend locker nimmt, weil er sagt so, hey, die Cerritos hat entdeckt, dass die Breen hier sind. Und das sind alle bestimmt total beeindruckt von uns. Und bevor wir uns dem zuwenden, wie falsch seine Einschätzung ist, automatisierte Schiffe, also KI und Star Trek, ist auch so ein schwieriges Thema, ne?
Ist es ja immer wieder und also ich hoffe, dass natürlich, dass es bei Star Trek nicht den Battlestar Galactica Weg geht. Wir haben bei Picard auch gesehen am Ende der dritten Staffel, dass das mit so einer automatisierten Flotte auch nicht zwingend so gut klappt. Haben wir am Anfang der Staffel und am Ende der Staffel gesehen. Am Anfang der Staffel haben die Borg am Anfang der zweiten Staffel haben die Borg einfach die Flotte übernommen. Am Ende der dritten Staffel funktioniert das auch alles nicht so gut. Weiß nicht, wie du das siehst. Also das sind so Dinge in Star Trek, finde ich dann manchmal, mit denen schreiben sich die Autoren eher in Ecken.
Ja, das ist so meine Befürchtung auch ein wenig, weil sie hier, Star Trek hat immer so dieses Prinzip, also das Individuum, der Mensch vor allen Dingen, als Beherrscher seines Schicksals und als Regler von Ereignissen innerhalb dieser Galaxis. Also Menschen haben Urteilsvermögen, KI nicht. Ja. Und deshalb ist das für Star Trek, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und sie gehen da auch unterschiedlich mit um. Und es wird immer gesagt, so ja, Automatisierung, KI ist etwas, das potenziell gefährlich ist. Und vielleicht mehr Schaden anrichtet, als es Gutes bewirkt. Und das ist, es ist interessant, weil da, wenn du so in die Skala nimmst von KI, Science Fiction, hast du ja auf der einen Seite sowas wie Battlestar Galactica, wo wirklich alles schief geht. Und auf der anderen Seite sowas wie Ian Banks Kulturromane, in denen Menschen und extrem hochentwickelte künstliche Intelligenzen im Einklang zusammenleben.
Ja.
Und Star Trek hat da so einen Schlingerkurs.
Ja, ich finde, Star Trek tendiert wirklich da eher in die Simplifizierung der Problematik oder die, die Ängste und Risiken, die damit einhergehen, weil es wahrscheinlich einfach dramaturgisch mehr hergibt für eine Fernsehserie oder einen Kinofilm. Ja. Das kannst du in der Literatur, glaube ich, sehr viel besser anders lösen. Ob das verfilmbar wäre, weiß ich dann auch wieder nicht.
Ich wäre super gespannt auf Kulturromane im Film oder als besser noch als Fernsehserie. Das stelle ich mir, ich weiß nicht, ob es funktionieren würde, aber es wäre den Versuch auf jeden Fall wert.
Die Massentauglichkeit ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem. Weißt du, wenn du KI hörst, heutzutage oder auch in den letzten Jahrzehnten, ist ja die erste Reaktion eigentlich immer, klingt faszinierend, aber oh. Und in diese Richtung denken halt auch Autoren, wenn sie KI in ihren Romanen verwenden oder in ihren Folgen verwenden.
Richtig. Und aber es wäre schön, mal einen anderen Ansatz zu sehen. Und die KIs in den Kulturromanen, die sind wirklich großartig.
Ja, glaube ich dir. Habe ich noch nicht gelesen.
Oh, du hast sie noch nicht gelesen. Ganz, ganz große Empfehlung. Die Romane sind super. Und eine wirklich faszinierende Welt. So ein, ne, aber kommen wir dazu ein andermal, weil erstmal, wo wir gerade bei Verfilmungen sind, und das ist jetzt bei weitem nicht so eine gute Überleitung wie die letzte, der Schnitt nämlich nach Ransoms Ansatz zu sagen, hey, alle sind bestimmt total beeindruckt von uns, schneiden wir direkt rüber zur Victorias Enthüllungsreportage.
Ja.
Und sie hat den tollen Titel Starfleet's Shame.
Sehr schön, ja. Hätte man doch mal vorher geguckt, gegoogelt, was die gute Frau so macht.
Richtig, ich denke mal, das hätte geholfen, dass das, was sie da macht, garantiert kein Wohlfühljournalismus ist, sondern dass sie versucht, Dinge so zu drehen, dass man ein Format Starfleet's Shame nennen kann.
Ja.
Und dabei stellt sich raus, dass das, was Mariner ganz am Anfang der Folge gesagt hat, richtig war. Sie weiß, wie man mit einer Reporterin reden muss. Und alle anderen haben es zwar gut gemeint. Keiner wollte der Cerritos irgendwie an den Karren fahren oder gar Freeman, aber sie haben es alle vergeigt, jeder Einzelne.
Ja, und das ist ja auch etwas, was sogar wir kennen. Einerseits, wenn wir Interviews mit Stars führen dürfen, andererseits, wenn wir vielleicht auch selber schon mal interviewt wurden, du musst einfach aufpassen, was du wie sagst.
Ja.
Weil im Zweifelsfall wird ein Satz völlig aus dem Kontext gerissen, am Ende vielleicht sogar noch zur Headline und du fühlst dich einfach komplett missverstanden, fehlgedeutet etc. Aber musst einfach damit leben, dass bei dem Journalisten, mit dem du gesprochen hast, das so angekommen ist oder der einfach gedacht hat, ich brauche irgendwie einen geilen Aufhänger und der Satz, der ist so vage, der klingt so schräg, der ist geil, den nehme ich. Dass man damit im Zweifelsfall der Person dann nichts Gutes tut, das ist einem, wenn man ein Format hat, was Starfleet Shame heißt, dann auch egal.
Richtig. Und das ist so ähnlich wie die kurzen Kritiken, die du so auf Filmplakaten oder auf Buchrücken siehst.
Ja, genau.
Da steht dann irgendwie unglaublich tolle Prämisse. Und hat der Guardian geschrieben oder sowas. Aber in Wirklichkeit geht der Satz weiter. Unglaublich tolle Prämisse, die total verkackt wird.
Richtig. Ja, aber genau das ist der Punkt. Und ja, ne? das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt in irgendeiner Form und Ausprägung. Und deswegen kann ich auch alle verstehen, die da interviewt wurden und einfach Dinge erzählt haben, also aus der hohlen Hand einfach nur, ohne darüber nachzudenken, was das für Auswirkungen haben kann.
Richtig.
Und Mariner hat sich als Medienprofi erwiesen.
Und Freeman ist die Einzige, die tatsächlich falsch handelt. Alle anderen handeln aus Unwissenheit falsch. Aber sie, in dem Moment, wo sie Mariner bestraft dafür, dass sie mit einer Reporterin geredet hat, ist sie die Einzige, die also wirklich das, was Victoria da berichtet, zur Realität macht. Sie verhält sich völlig falsch.
Ja.
Und wird dann auch am Ende, ist sie ja diejenige, die angeprangert wird, nicht etwa ihr Schiff.
Ja, richtig.
Und das finde ich auch einen sehr schönen Zug, dass dann Starfleet's Shame, das ist nicht die Cerritus, das ist Freeman.
Aber ich finde, dass sie die etwas merkwürdige Darstellung von Freeman in dieser Folge wieder gut machen. Kannst du dir vorstellen, warum?
Du meinst die nächste Szene, wenn sie versucht, ihre Tochter zu kontaktieren.
Ja, genau, weil ich das Gefühl habe, dass sie hier explizit zeigen wollen, dass ihre größte Sorge nach dieser Ausstrahlung nicht ist, was ist mit meiner Karriere? Was ist mit meinem Blicken-lassen-Projekt, Entschuldigung. Was ist mit meiner Crew? Was ist mit meinem Schiff? Was kommt da auf uns zu? Sondern nein, ihre erste Sorge ist einzig und allein ihre Tochter. Und das finde ich dann wieder gut.
Das ist super. Es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Mir war in der Szene, habe ich nur positiv vermerkt, dass sie direkt sagt, als sie Sternenbasis 80 kontaktiert, ich habe einen Fehler gemacht. Und das fand ich toll, dass sie in dem Moment versteht, dass sie die Folge noch mal Revue passieren lässt vor ihrem inneren Auge und merkt, wie falsch sie sich verhalten hat.
Ja.
Aber dein Ansatz ist super, weil er auch das Foto auf ihrem Schreibtisch dann wieder in einen anderen Kontext rückt.
Richtig. Da kann man sich dann jetzt doch fragen, ob es nicht vielleicht die emotionale Verbindung zu ihrer Tochter ist, die ihr so wichtig ist, dass sie ihre Tochter in dem Moment, obwohl sie sie ausschließt aus ihrer Geschichte, indem sie sagt, ich möchte dich jetzt nicht hier haben, weil du ein zu großes Risiko bist, möchte sie sie trotzdem bei sich haben in diesem Moment, der für sie so wichtig ist. Bleibt offen, aber ich finde es gar nicht schlecht, es sich so herzuleiten.
Ich mag das als Interpretation auch, weil es sie komplexer macht als Figur. Und so ein bisschen aus diesem, wie du es eben sagtest, diesem Egoismus rausholt.
Ja.
Der ja auch ihr auch nicht gut steht.
Nee, definitiv nicht. Deswegen ist es umso schöner, dass sie diesen Weg wählt. Aber auf Sternbasis 80, wir sehen leider recht wenig von Sternbasis 80. Ich hätte mir da viel mehr gewünscht, aber es kommt ja vielleicht noch mal. Da wird sie dann ja leider nicht fündig, weil Mariner gekündigt hat. Und schon weg ist. Aber ich muss dich jetzt auch noch mal an die Tafel bitten, Claudia. Oh oh. Da fliegt eine pyridianische Fledermaus durch die Gegend. Woher kennen wir die denn?
Oh ja, die pyridianische Fledermaus. Also die sieht man sehr gerne und sehr häufig in David Attenborough-Dokumentationen. Vor allen Dingen in unser außerirdischer Planet und unser außerirdischer Planet 2.
Du hast es versucht, Claudia. So viel muss man dir lassen. Du hast es versucht. Nein, das ist natürlich das Haustier in Anführungsstrichen von Dr. Phlox auf der Enterprise NX-01 gewesen.
Ah, ja, jetzt.
Denk mal an die Night and Sickbay-Folge. Da fliegt die zum Beispiel immer durch.
Richtig. Jetzt, wo du sagst.
Fledermaus. Ja, jetzt, wo ich sage. Ne? Also Mariner ist weg. Darauf wollte ich hinaus. Und die große Frage bleibt offen am Ende. Und wir haben hier einen Cliffhanger. Beckett, wo bist du nur?
Aber wir sehen Beckett ja.
Ja, aber das ist der Cliffhanger auf der Cerritus. Alle wissen nicht, wo ist Beckett hin?
Ja, und ich hätte es auch übrigens gar nicht mal schlecht gefunden, wenn sie hier Schluss gemacht hätten.
Wäre auch denkbar gewesen, ja. Na, und, aber den Überraschungsauftritt wollten sie halt noch haben.
Richtig, sie wollten Petra zurückbringen.
Petra!
Ja, die heißt so, was soll ich sagen?
Ja, das, Petra. Wir haben ja gesagt, Wasch wäre es wahrscheinlich gewesen, aber hier ist es Petra Aberdeen.
Richtig, und Petra Aberdeen, auch ein großartiger Name. Unsere Indiana Jones Archäologin und Diebin, also so eine Mischung aus Indiana Jones und Uncharted, ist
ja,
jetzt.
Ja, stimmt.
Ne? Ist, ist jetzt, sie hat, Mariner hat das Angebot angenommen, was sie ihr vor wenigen Folgen gemacht hatte.
Genau.
Und du siehst Folge
5, falls ihr jemand nachgucken möchte, Reflections.
Ich wollte gerade sagen, du siehst, wie hervorragend ich vorbereitet bin, dass ich natürlich weiß, dass es Folge 5 Reflections ist. Und Petra sagt ja dann direkt so, hey, wir gehen jetzt Mumien ausgraben. Und Mariner wirkt enthusiastisch, sie wirkt zufrieden. Und ja, kaufst du ihr das ab?
Oh, das ist eine gute Frage, über die ich tatsächlich nicht nachgedacht habe. Kaufe ich ihr das ab? Es ist ja manchmal so im Leben, dass man einen Lebensabschnitt beendet, ob es eine Beziehung ist oder eine Freundschaft, ein Wohnort oder ein Arbeitsplatz, vielleicht auch ein Hobby, bei dem man vielleicht in dem Moment, wo es endet, und vielleicht endet es ja in dem Fall dann auch abrupt und vielleicht unerwartet und vielleicht auch so, dass du emotional gar nicht weißt, was es für dich bedeutet in diesem Moment, dass du dich dann in etwas anderes stürzt, ohne die Emotionen zuzulassen, die damit irgendwie in Verbindung stehen. Und ich glaube, so fühlt sich Mariner. Sie ist raus aus dem, was sie eigentlich wollte, guckt ihr Telefonbuch durch und findet Petra Aberdeen und denkt, krass, die hat mir das doch angeboten. Und bevor man sich dann irgendwie auf Sternbasis 80 in seinem abgerockten Quartier halt unter die abgerockte Decke legt und wartet, dass einer von den ekligen Heinis da reinkommt, dann macht man halt was anderes und guckt, wo es einen hinführt. Also ich glaube, sie ist so in diesem, ich muss jetzt irgendwas anderes machen, Denken drin.
Ja, ich habe das tatsächlich genauso gesehen. Ich finde, das ist eine super Interpretation. Zu sagen, nein, es verletzt sie schon tief. Aber ja, sie lässt es nicht zu, sondern sie konzentriert sich auf die Zukunft, auf das oder auf die Gegenwart. Und in dieser Gegenwart ist sie jetzt mit Petra an Bord und sie wird Abenteuer erleben. Und sie sagt sich, das ist mir jetzt wichtig und das ziehe ich jetzt durch. Und ich gebe hier all das, was ich gerne auf der Cerritos gegeben hätte. Das Petra nennt sie ja sogar Number One.
Ja, richtig.
Und das ist ja ein Sprung, der ihr auf der Cerritos, den sie sich selbst verwehrt hat, der ihr aber auch verwehrt wurde.
Und ich bin echt gespannt, was sie damit in der letzten Folge machen wollen.
Ich auch. Also ich finde, sie sind hier eine Folge vor Schluss, wie wir ja schon eben ein paar Mal gesagt haben, einen sehr mutigen Weg gegangen und einen sehr ungewöhnlichen Weg, nämlich eine der Hauptfiguren vom Rest der Handlung zu trennen.
Ja.
Und ich bin auch gespannt, wie sie damit in der nächsten Folge umgehen und wie sie dann die Staffel beenden werden.
Und ich habe noch zwei Kleinigkeiten für dich, bevor wir zum Fazit kommen.
Bitte.
Das eine wäre, eigentlich müsste ich dich an die Tafel bitten, aber das hätte auch nicht funktioniert, wenn du mich an die Tafel gebeten hättest. Ich musste das tatsächlich auch nachlesen, aber ich fand es spannend, weil es auch wieder ein tiefer Griff in den Kanon ist. Und zwar möchte Petra ja vedalanische Mumien ausgraben. Und die kennen wir tatsächlich aus der TAS-Folge The Jihad, also aus der Animated Series The Jihad. Also da ist er auch wieder ganz tief eingestiegen in den Kanon. Und noch eine andere Sache, die ich super lustig fand, die USS Alito, das komplett ferngesteuerte Schiff und unbemannte Schiff, das wurde nach der Heimatstadt der Frau des Autors der Folge, Ben M. Waller, benannt. Die heißt Victoria übrigens, die Frau von ihm. Und die kommt aus Alito. Und mit dieser Geschichte, dass das Schiff in der Folge ihres Mannes nach ihrer Heimatstadt benannt wurde, hat sie es auf die Titelseite der Zeitung ihrer Heimatstadt geschafft.
Da merkt man schon, dass diese Heimatstadt nicht die Größe von Los Angeles hat, sondern eher von Lindlar, wo ich herkomme.
Richtig, das sind dann so Meldungen wie, seit 3 Jahren steht an der Straße eine Barke rum und wurde noch nicht weggeräumt, obwohl die Baustelle schon längst aufgelöst wurde.
Und richtig, oder erneut Kühe auf der Fahrbahn.
Genau, oder diese Katze ging über die Straße und wurde nicht überfahren. Was für ein schlaues Tier.
Ja, genau, richtig.
Perlen des Lokaljournalismus. auf jeden Fall fand ich das eine sehr hübsche kleine Anekdote, vor allem, weil seine Frau Victoria heißt und es wieder was mit Journalismus zu tun hat. Und aber gut, das rundet die Folge nur ab.
Ja, auf jeden Fall. Und das bringt uns dann zum Fazit, Björn.
Ich kann das ganz kurz halten. Ich habe bei dem Titel befürchtet, dass sie sich wiederholen. Ich habe eine gewisse Redundanz befürchtet, aber ich habe das vorhin ja schon gesagt, es ist ganz anders gekommen. Sie haben wahnsinnig viel für mich rausgeholt aus dem Thema und schaffen es immer wieder. Und das ist ja auch ein Motiv, das sich bei Lower Decks für mich wirklich wiederholt, seitdem ich mit dir über diese Serie spreche, aufs Glatteis geführt. Sie haben mich eiskalt erwischt und haben mich lange zappeln lassen und am Ende mir einen Aha-Effekt verschafft. Ich find's toll. Ich finde es eine tolle Mariner-Folge. Alle anderen kommen ein bisschen kurz und auch nicht gut weg. Ich habe manchmal bei Lower Decks das Gefühl, wenn die Autoren sich zu sehr auf eine Figur in einer Folge konzentrieren, dann wird es am Rande ein bisschen unscharf. Also dann, du hast das vorhin auch schon angedeutet, dann stellen sie manchmal so den Status quo wieder zurück. Es kommt mir aber auch so vor, als wenn sie dann einfach nicht so viel Sorgfalt in die anderen Figuren stecken, weil es nicht der Fokus ist, und dann wirkt ein Bäumler in so einer Folge wie dieser ein bisschen out of character.
Richtig.
Oder halt wie Rutherford und Tandy laufen nur so mit.
Und hinzu kommt, da hatten wir jetzt auch nicht drüber gesprochen, aber ich finde, dass Ransom in dieser Folge extrem schlecht wegkommt.
Ransom ist auch so ein Thema. Freeman ist, haben wir ja gesagt, ein bisschen schwierig, und Ransom ist schwierig. Also das ist so meine einzige Einschränkung. Das passiert bei Lower Decks aber häufiger mal. Aber auch das ist nicht Lower Decks exklusiv. Das kennen wir auch aus allen anderen Serien, ja, dass am Rande die Figuren manchmal komisch agieren, wenn sie nicht im Fokus stehen. Und von daher alles gut. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Folge. Es ist eine sehr trackige Folge. Es ist für mich jetzt kein Überhighlight. Deswegen gebe ich 4 von 5, aber bin super zufrieden damit.
Dem schließe ich mich voll an, was jetzt auch nicht die große Überraschung sein sollte. Ich finde es sehr schön, dass Mariner hier wieder als unzuverlässige Erzählerin eingeführt wird, als eine Person, der man nicht trauen kann, nur um den Spieß umzudrehen und zu sagen, so wird sie von allen betrachtet, aber es stimmt nicht. Sie ist nicht diese Figur, die wir manchmal in ihr sehen und die sogar ihre Mutter manchmal in ihr sieht. Und sie so zu behandeln, wie wir das tun, ist ungerecht. Und das ist ein sehr schöner Ansatz, der uns eben auch den Spiegel vors Gesicht hält, ebenso wie dieser Medienkritik, die in der ganzen Folge mitschwingt, nämlich das, was wir sehen am Ende auf dem Bildschirm oder was wir lesen, ist nicht die ganze Wahrheit. Es ist es sind Krümel der Wahrheit, die zu einem Bild zusammengesetzt werden, das vielleicht nicht dem entspricht, was eigentlich wirklich passiert ist. Und was ich auch sehr schön finde, wie die Lower Decks hier mal wieder lose Enden aufnimmt, so wie sie es auch schon bei den Packlet gemacht haben, und zeigt so, hey, hier ist ganz viel in diesem Kanon vergraben, das irgendwann wieder auftauchen könnte. Und mal ist es gefährlich und mal nicht, aber wir wissen es nicht, bevor wir hingeflogen und es uns angesehen haben.
Richtig.
Und damit kann ich auch nur sagen, 4 von 5, absolut angemessene Wertung, und ich freue mich sehr aufs Staffelfinale.
Ich mich auch. Und danach auf Discovery irgendwann.
Ja, ich bin sehr gespannt auf Discovery, was ja nicht unbedingt das Gleiche ist.
Das ist so ein bisschen wie mit der DVD-Rückseite. Zitat Claudia Kern. Ich bin sehr gespannt.
Genau so. Pünktchen.
Aus Gründen. So. Genau. Ja, schön. Ja, das freut mich.
Ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich.
Ich dir auch.
Und allen da draußen natürlich auch fürs Zuhören. Und ansonsten einen wunderbaren Tag. Bis dann.
Tschüss.
Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek. Über hinaus.